Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Hey, das hast du gut gemacht. Das ist dir wirklich super gelungen. Mach weiter so. Wann bist du das letzte Mal so gelobt worden? Und von wem? Lobst du dich auch selber? Zum Beispiel, super, das habe ich wirklich gut gemacht. Das ist mir richtig gut gelungen. Oder bist du dem Erziehungsmodell erlegen? Eigenlob stinkt. Sei nicht so arrogant. Sei bescheiden und mach dich lieber kleiner, als du bist. Bist du Meister im dich selbst beschimpfen? Na super, ich bin aber auch zu blöd dafür. Wie wäre es mit Stell dein Licht nicht unter den Scheffel? Gerne erzähle ich dir von Marianne Williamson, der amerikanischen Schriftstellerin. Ich erzähle dir einen Ausschnitt aus dem Gedicht Unsere größte Angst. Jeder Mensch ist dazu bestimmt, zu leuchten. Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtetes daran, sich so klein zu machen, dass andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun. Und wenn wir unser Licht erscheinen lassen, geben wir anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Ich bin dem Lach-Yoga so dankbar, dass ich die wunderbare Kraft des Lachens und des Lobens erfahren habe. Beides stärkt deine eigene Persönlichkeit und bringt dich zum Leuchten. Auf spielerische Art und Weise werden diese Elemente in den Alltag integriert. In verschiedenen Formen und international. Lachen, Loben und Dankbarkeit sind große Kräfte. Guter Nährstoff für dich selbst und andere. Das klassische Loben beim Lach-Yoga geht so. Wir klatschen in die Hände. Sehr gut, sehr gut. Und strecken den Daumen hoch mit einem Yeah. Sehr gut, yeah. Oder auf Spanisch. Muy bien, olé. In allen Sprachen wird dieses Ritual ausgeführt. Und Loben kann jeder gut gebrauchen. Ich freue mich sehr, zu dem Thema Eigenlob stimmt, trau dich, eine Frau in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, die sich mit Loben und Ausstrahlung sehr gut auskennt. Sabine Askedom, eine der bekanntesten Vortragsrednerinnen Deutschlands. Sie hat viele wunderbare Bücher geschrieben und eines hat den Titel Eigenlob stimmt. Liebe Sabine, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich doch bitte erst einmal vor.
Danke dir, liebe Silvia. Freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, ich bin 67 Jahre. Ich bin Rednerin, Coach, Trainerin, Buchautorin. Gerade ist das 35. erschienen.
Oh.
Ein Grund zur Freude.
Ja.
Ich bin gelernte Journalistin, war viele Jahre bei Zeitungen und Zeitschriften und habe dann in dieser Zeit bei der Cosmopolitan war ich Redakteurin, angefangen Bücher zu schreiben und übers Bücherschreiben kam ich dann in die Weiterbildungsszene, wurde eingeladen zu Vorträgen und das heißt, ich wurde sichtbar.
Sehr schön. Das ist gut, dass du sichtbar geworden bist, weil es ist schön, wenn man dich sieht und dein Strahlen sieht und deine Lebendigkeit. Das gefällt mir gut.
Danke.
Ja, als ich dein Buch Eigenlob stimmt entdeckt habe, von deinen vielen, vielen Büchern, eben dieses, da war ich sehr begeistert, weil das so super zum Lach-Yoga passt. Das ja auch das Loben so zelebriert, was ja viel, viel, viel zu kurz kommt in unserem Alltag. Und durch das Lesen, was du alles auch noch geschrieben hast, habe ich gesehen, was da noch alles mit verknüpft ist. Was ist dein größtes Anliegen mit dieser Botschaft?
Mein Anliegen ist tatsächlich, zeig dich, wie du bist. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Image aufbauen, weil ich finde, Image hat immer was Künstliches. Also ich halte meine Hände immer so und ich gucke immer so und ich wirke immer so. Ich liebe es, wenn es echt ist. Mhm. Und Menschen, und das wissen wir aus vielen Untersuchungen, lieben Echtheit. Das neumodische Wort ist Authentizität, mhm. Was ich jetzt nicht so toll finde, weil ich sage immer, auch ein Vollidiot kann authentisch sein. Ich bleibe gern bei dem Wort Echtheit und das heißt, sich möglichst wenig verbiegen. Ich finde schon, dass wir unsere Stärken ein bisschen betonen können, die Schwächen ein bisschen abmildern, auch nach außen. Aber das alles geht natürlich nur mit Selbstliebe. Und deswegen ist Selbstliebe der Kern für alle Sichtbarkeit.
Hm. Ja, das ist ein gutes Wort. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Gerade wenn man seine Ecken und Kanten kennt. Und ja, dazu gehört eben auch eine entspannte Haltung. Und was ganz wichtig ist, und da trifft es sich wieder so schön mit dem Lach-Yoga, dass man auch mal über sich selber lachen kann. Ja. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte.
Das finde ich auch. Also sich nicht so tierisch ernst zu nehmen und auch nicht zu glauben, dass die ganze Welt auf einen starrt, was man tut und was man falsch macht. Ich habe mal mit einem Fehler das Herz meines Mannes gewonnen.
Darf ich das kurz sagen? Ja, gerne.
Also dieses zum Fehler stehen kann auch uns wunderbare Ereignisse bescheren. Ich kannte meinen Mann, den ich vor 13 Jahren kennengelernt habe, sehr kurz. Wir waren zusammen essen. Ihm ist so ein Löffelchen Marmelade auf eine weiße Damast-Tischdecke gefallen und fand er ganz schrecklich und hat sich richtig geschämt. Und hat mit einem Messer das so breit gestrichen. Kennst du das, wenn man versucht, das wegzumachen?
Ja, ja.
So. Und es war ihm peinlich. Und ich wollte nicht, dass diesem wunderbaren Mann das peinlich ist. Dann habe ich einen Löffel Marmelade genommen und habe ihn auf die weiße Damast-Tischdecke ausgeschüttet und bin mit dem Messer drüber gegangen, sodass vor meinem Teller genauso ein roter Streifen war wie bei seinem. Und er hat mir später verraten, in dem Augenblick hätte ich sein Herz gewonnen.
Oh, wie schön. Das ist eine tolle Geschichte.
Und das zeigt, Unvollkommenheit hat auch manchmal Vorteile.
Oh, das ist eine ganz großartige Geschichte. Ja, das ist so wie die Clowns ihre Stolpersteine nutzen, ne? Dass man halt da was draus macht.
Ja, genau.
Nicht über Ärger, sondern sagt, hey, komm, ne? Das ist doch alle nicht wert, sich da jetzt so zu grämen und eine schlechte Stimmung zu machen. Da habt ihr bestimmt noch Spaß gehabt in der Situation.
Viele Jahre.
Ja, das ist denn der Running Gag, das erzählt er wahrscheinlich immer wieder. Ne?
Ja, das kam immer wieder. Und dann sagt er, darauf steht lebenslänglich.
Großartig. Ich liebe solche Geschichten. Ja, und es passt ja auch zu dieser Haltung, dass man sich für das, was gelingt, lobt und über die Missgeschicke sich nicht immer nur, immer wieder verbiegt, weil sie sind ja da. Der Fleck geht ja nicht weg, nur weil er sich grämt und schämt, sondern Dann ist es doch besser, man lacht drüber. Ne?
Mhm. Ich hatte neulich im Coaching eine Frau, die sich selber nicht loben kann. Witzigerweise sprach sie am Anfang davon, sie würde gern besser damit umgehen, dass andere sie nicht anerkennen und nicht loben.
Aha.
Und dann frage ich nach und dann sagte sie ganz plötzlich, ist gar nicht wahr. Ich kann mich nicht loben. Mhm. Ich habe einen inneren Kritiker in mir, der mir das Leben zur Hölle macht. Mhm. Und weißt du, was wir dann als Lösung gefunden haben?
Mhm.
Sie hat ihrem inneren Kritiker eine rosa Brille aufgesetzt.
Aha.
Und es war so niedlich. Du hast es ihr angesehen, wie sich etwas verändert hat.
Ja.
Sie sagt, okay, der darf ruhig mal sagen, wenn ich einen Fehler mache, dass ich was anders machen soll. Aber mit einer rosa Brille und das heißt liebevoll.
Ja.
Und das ist manchmal schon die Erkenntnis, die wir brauchen, um was zu verändern.
Ja, und es steckt auch der Funken Humor drin, ne? Also ja. Man kann ja dem Kritiker vielleicht auch was Positives abgewinnen, aber dann auf eine Art und Weise, wo man sagt, ist das jetzt okay, was der mir sagt? Ne? Rosa Brille mit einem vielleicht ein bisschen zwinkernden Auge oder kann man es wirklich wegschieben und sagen, hey komm, ne? Das sind alte Sätze, die brauche ich nicht mehr, ne?
Aber wirklich. Ich finde den inneren Kritiker auch gar nicht nur schlecht. Mhm. Also ich finde immer so ein kleiner Hauch Selbstzweifel macht Menschen noch sympathischer. Mhm. Bei manchen Menschen wünschte ich mir, sie hätten einen Hauch mehr Selbstzweifel, um ehrlich zu sein. Nur wenn der uns lähmt und wenn der uns bedrängt, dann ist es halt zu viel.
Genau, wieder die Waage, ne? Der kann uns ja in der Spur halten, dass wir sagen, oh ja, das ist ganz gut, kann ich ja nochmal überprüfen. Und wenn er hindert, ja, dann schwupp, lieber über Bord.
Ja, einen Deal mit dir machen. Ja. Du sag mir, wenn ich wirklich was Gefährliches mache, sag's mir gleich. Mhm. Aber sonst lass mich einfach machen.
Ja, genau, das ist ein guter Deal. Ja, was zu dem Fleck mit der Marmelade so super passt, ist, dass du dich ja wunderbar selber auf den Arm nehmen kannst. Ich liebe ja deine Geschichte von deinem ersten Auftritt im Fernsehen mit deinem Seidenkleid. Ich möchte dich herzlich bitten, diese Geschichte unseren Hörern und Hörerinnen zu erzählen.
Okay, du bist schuld. Also, ich mach's mal nicht in voller Länge, das dauert sehr lang. Ich mach mal die Kurzversion. Für alle, die ihn noch nicht kennen, also freut euch drauf. Und die anderen, habe ich festgestellt, freuen sich auch, sie wieder zu hören. Es ist viele Jahre her. Ich hatte mein erstes Buch geschrieben. Das hieß Balancing, Beruf und Privatleben im Gleichgewicht, 1992. Und ich wurde eingeladen in eine Talkshow nach Hamburg. Oh, und ich sah mich schon so mein Buch in die Kamera halten, 1 Million Auflage erreichen. Und was habe ich als allererstes gemacht? Ich habe mir ein Fernsehkleid gekauft. Ein Traum von einem Kleid. Ein Kleid aus schilfgrüner Seide. Diese Seide floss über meinen Körper. Oh, das Kleid hatte eine Längspasse. Ich war so elfenschlank in diesem Kleid. Es hatte riesige Schulterpolster. Vielleicht erinnern sich die ein oder andere so Anfang der 90er Jahre. Also es war einfach nur klasse. Es war schweineteuer, aber ich wusste, es kommt ja millionenfach zurück. Also, Kleid gekauft, angezogen und nach Hamburg geflogen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass es in einem Studio affenheiß ist. Ich habe geschwitzt wie ein Tier. Mir lief das Wasser nur so hier die Wangen und den Nacken hinunter. Und was ich nicht bedacht hatte, war, wie schilfgrüne Seide auf Hitze reagiert. Auf Schwitzen. Sie wird nämlich schwarz. Ich hatte in kürzester Zeit 2 schwarze Flecken unter den Armen, Schwitzränder. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Aber ich hatte nichts anderes dabei. Das war mein Fernsehkleid. Ich flüchte also auf das Damenklo und versuche an so einem kleinen Handföhn mich trocken zu fühlen unter den Armen. Vielleicht kennt ihr die Werbung mit den Mädels. Es hilft nichts, weil es kommt wieder heiß aus. Ich völlig verzweifelt. Dann kommt die Aufnahmeleiterin und sagt, was kommen, Sie müssen jetzt kommen, Sie sind unser erster Gast. Und ich so, hey, kann ich, schauen Sie mal. Und sie sagt, Live-Sendung, auf geht's. Also ich trotte hinter ihr her, so die Arme verschränkt, damit man bloß nichts sieht, krieg so ein Mikro noch in die Hand gedrückt und stehe neben dem Moderator. Völlig fertig mit der Welt. Christian Berg von Radio Bremen fragt mich, Frau Askedom, Sie haben ein Buch geschrieben. Und ich sag, Und er sagt, da geht's ja so um Familie und Beruf. Und ich sag, laber die Fasel, sag irgendwas. Kennst du das, wenn dein Hirn leer ist, wenn du nichts mehr weißt, nicht mehr weißt, wie du heißt? Ich habe ein Buch geschrieben, zu welchem Thema? Es war die Hölle. Der wurde sehr nervös, der Moderator, und sagte dann so augenzwinkernd zu mir, Sie haben ja selbst auch Kinder. Und ich sag, 2. Und das war mein großer Auftritt. Ich ging auf diesen Sessel zu, wo die Gäste nach und nach Platz nehmen, so diese Sitzgruppe, und sehe, der Sessel war ein Clubsessel. Kennst du Clubsessel? Rund, gebogen, tief, eng. Und das war eher ein Clubsesselchen, in denen ich sitzen musste. Ich ging also auf diesen Sessel zu und dachte, oh Scheiße, da komme ich nie wieder raus. Nur was machst du in einer Live-Sendung? Du kannst nicht sagen, oh, ich bleib einfach stehen. Also todesmutig ließ ich mich in diesen Sessel plumpsen. Und während ich plumpste, machte mein schilfgrünes Seidenkleid Ratsch. Und da wusste ich, ich komme nicht mehr raus. Ich will es aber auch nicht. Anderthalb Stunden saß ich wie ein Vollidiot in diesem Clubsessel. Alle anderen haben sich toll verkauft und nur Frau Askodom war sehr still. Ich habe übrigens was draus gelernt damals aus der Geschichte. Erstens, niemals sei in ein Fernsehstudio. Und zweitens, du kriegst immer eine zweite Chance. Und du kennst ja viele Trainerkolleginnen, Trainerinnen gehen immer mit diesem Spruch rum, du kriegst keine zweite Chance, der erste Eindruck ist entscheidend. Mag sein, meine Erfahrung ist, du kriegst eine zweite Chance, wenn du aus der Schockstarre wieder rauskommst. Also meine zweite Fernsehshow war dann nicht mehr ganz so schrecklich, aber auch noch nicht der Burner. Bei der dritten konnte ich schon atmen, bei der vierten deutsche Sätze mit Inhalt sagen. Und irgendwann hat es angefangen, mir Spaß zu machen.
Ah, herrlich. Ja, es ist eine fantastische Geschichte. Und ich finde das auch großartig, dass du das nochmal sagst. Es gibt auch immer eine zweite Chance oder vielleicht sogar eine dritte. Never, never give up.
Ne? Also, genau so ist es. Aufstehen, Krone richten, weiter.
Ja, genau so. Ja, und auch Witz und Humor zeigst du bei deinem Sternzeichen. Magst du dein Sternzeichen, deinen Aszendenten verraten?
Ja, genau. Also mal jetzt abgesehen von dem, was andere Leute behaupten, sage ich immer, ich bin vom Sternzeichen Besserwisser und Aszendent Klugscheißer. Und das ist manchmal schwierig, wenn du immer das Gefühl hast, ein Beispiel, ich war vorletzte Woche im Harz bei Freunden und dann haben wir abends mal Kanaster gespielt. Und dann haben die so komische Regeln, also es ist völlig irre. Völlig krank. So spielt kein Mensch, dachte ich immer. Und irgendwann habe ich also dagegen gehalten. Nein, das geht so nicht. Nein, das muss anders. Und dann habe ich irgendwann gedacht, halt doch einfach die Klappe. Jetzt spiel doch einfach mal nach den anderen Regeln. Aber es hat mir so viel Kraft gekostet. Aber es hat Spaß gemacht. Wir haben dann übrigens gewonnen. Ich hatte den 9-jährigen Sohn als Spielpartner und wir haben gewonnen mit diesen ganz seltsamen Kanastern. Also dieses Annehmen, was ist, gehört, glaube ich, auch dazu. Und sich dann zu fügen in eine Situation und zu sagen, und jetzt mache ich das Beste draus.
Mhm. Das kann durchaus entspannend sein.
Ja, und es ist wirklich spannend auch, weil du musst ja ganz anders denken. Also fürs Hirn ist das Beste, was dir passieren kann.
Genau, nicht die eingefahrenen Wege, ne, sondern durchaus neue. Ja, mein Sternzeichen ist Spaßvogel.
Und hast du denn?
Eule.
Eule. Oh, du weißt.
Ja, weil ich finde das so schön, ich möchte ja den Spaß mit dem Ernst verbinden. Yeah. Ja, der Spaß darf ernst werden, der Ernst darf Spaß werden. Und ja, Spaßvogel und Eule, wenn die sich die Hand geben, das finde ich durchaus eine schöne Kombination.
Eine sehr sympathische Mischung.
Dankeschön. Ja, sich selber loben ist gekoppelt auch an sich selber glauben. Und an sich selber glauben hat was mit Zutrauen, mit Vertrauen zu tun. All das ist wichtig, damit du dich auf einen selbstbewussten Weg machen kannst, um stark zu werden und deine eigenen Ziele verwirklichen zu können. Was sagst du dazu?
Absolut. Es gibt eine Studie von einer Lernforscherin, die heißt Professor Carol Dweck, eine Amerikanerin. Die hat herausgefunden, dass unser Selbstbild weitgehend über unseren Lebenserfolg entscheidet. Erforscht hat sie das erst an Kindern. Mhm. Da hat sie eben festgestellt, dass das Selbstbild des Kindes über den Schulerfolg entscheidet, neben Fleiß und Fähigkeiten. Und dann hat sie das auch bei Erwachsenen weitergeforscht und hat das genau rausgefunden. Und wenn dein Selbstbild ein müdes, blasses, kritisches ist, ich kann das sowieso nicht, das schaffe ich nicht, bin doch zu blöd zum Milch holen, meck, oder auch, wir Frauen haben eh keine Chance, ein gefährlicher Satz, dann kommst du auch nicht so weit. Und wenn das Selbstbild heißt, doch, ich bin prima, meins ist übrigens, ich bin ein unvollkommener Mensch in einer unvollkommenen Welt und ich mache das Beste draus, ich traue mich, dann kannst du relativ weit kommen.
Mhm. Ja, das ist ein super Satz. Der macht eigentlich so Stress und trotzdem ist der Blick, der Weg nach vorne, das ist toll.
Jetzt kommt Werbung für ePrimo Grünstrom Community. In der ePrimo Grünstrom Community werden Kunden mit lokal in Deutschland erzeugtem grünem Strom versorgt und das zu einem günstigen Preis. Bei der aktuellen Kundenzahl werden so schon jährlich 1.800 Tonnen CO2 gespart. Je mehr Leute mitmachen, umso mehr wird eingespart. Infos findest du dazu bei zukunft.click/eprimo21. Werde zum aktiven Unterstützer der Energiewende in Deutschland. Und das zu einem günstigen Strompreis. Und nun heiter weiter.
Du hast einen Zuversichtsstreuer entwickelt. Allein dieses Wort ist schon klasse. Was du alles weißt. Wie bitte?
Was du alles weißt.
Ja, magst du davon was erzählen, was du darunter verstehst?
Ja, gerne. Also bei mir entstehen ja so Tools oder Übungen immer im Tun, also in einem Coaching zum Beispiel. Und ich hatte eine Klientin, die sagte, oh, wenn ich bei Ihnen beim Coaching war, dann glaube ich immer, boah, ich kriege das hin, ich schaffe das. Und dann sitze ich im Büro und dann werde ich wieder so wankelmütig und kleinmütig. Mhm. Und dann sage ich ganz spontan, wissen Sie, was Sie brauchen? Sie brauchen einen Zuversichtsstreuer. Und die guckt mich an und ich sage, Sie fahren jetzt auf dem Heimweg an einem Haushaltswarengeschäft vorbei, kaufen sich einen kleinen Salzstreuer und dann tun Sie da Zuversicht rein. Also Sie können Schnipselchen mit dem Wort reintun oder sich es einfach mental vorstellen. Und dann stellen Sie den auf Ihren Schreibtisch und wenn immer diese Kleinmütigkeit kommt, streuen Sie sich Zuversicht auf Ihr Hirn, also auf den Kopf. Und Sie werden merken, es funktioniert. Also die guckte mich ein bisschen komisch an, aber sagte, das mache ich. Die ist heimgefahren, die hat auf dem Heimweg sich einen kleinen Salzstreuer gekauft und dann hat sie mir erzählt, am Anfang hat sie gesagt, musste ich so 6-mal am Tag noch streuen. Die Kollegen haben ein bisschen komisch geguckt, aber das war mir das wert. Und inzwischen kann ich das schon mental. Ist das nicht süß?
Das ist großartig.
Manchmal brauchen wir so Rituale. Wir brauchen so kleine, lustige, und da bin ich bei dir, fröhliche Anschubser, die man vielleicht auch gar nicht so ernst nimmt, aber sie funktionieren trotzdem. Und das finde ich so faszinierend.
Genau, und das ist eben auch faszinierend. Und da ist eben auch diese wunderbare Parallele zum Lach-Yoga, weil genau mit sowas arbeiten wir ja auch, teilweise auch so konkret, wie du das eben gesagt hast, wirklich den Salzstreuer da konkret zu haben. Und okay, aber auch mit der Vision, dass wir das uns einfach nur so vorstellen, dass wir so tun, als hätten wir das in der Hand. Und das hat mich so animiert mit diesem Zuversichtsstreuer, dass ich da eine Lach-Yoga-Übung draus gemacht habe.
Ach, wie schön.
Und in meinem Podcast biete ich auch immer Übungen an. Und da möchte ich doch dich bitten, einfach mal mitzumachen. Stell dir vor, du hast einen Zuversichtsstreuer in deiner Hand. Und in diesem Zuversichtsstreuer, da ist auch noch alles mögliche andere. Aber das verrate ich erst so nach und nach. Also erstmal nehmen wir diesen Streuer und streuen über unseren Kopf, in unser Gehirn die Zuversicht und kichern dabei. Ach, Zuversicht in jede Gehirnwindung. Ah, schön. Dann nehme ich den Streuer. Und jetzt habe ich Selbstliebe da drinne und die streue ich auf mein Herz. Ah, Selbstliebe in mein Herz. Und dann habe ich eine Kombination von Geduld und Freude. Und die streue ich wie so eine kleine Dusche über meinen ganzen Körper, dass es in jede Zelle aufgenommen wird. Ah, Geduld und Freude. Den Salz streue auch mal in die andere Hand. Ach, Geduld und Freude. Ach, und dann atme ich das nochmal alles ganz tief ein. Die Zuversicht, die Selbstliebe. Geduld und Freude. Und dieser Streuer ist sehr flexibel. Den kannst du immer mit dem füttern, was du gerade ganz dringend brauchst. Ja, und 3-mal täglich mindestens, ne, wie Medizin. Und manchmal auch ein bisschen mehr.
Sehr gut, sehr gut. Ich brauche den gerade selber. Die Situation, weiß nicht, wie es bei dir ist, ist ja gerade nicht so fröhlich. Also es gibt ja keine Großveranstaltungen mehr mit Vorträgen.
Ja,
das heißt, ich brauche gerade eine Menge Zuversicht zu verstreuen, wenn ich wissen, wie es weitergeht.
Ja, ich glaube, das können wir alle. So ein Riesenstreuer, ne? Brauchen schon mehr so, nicht so einen kleinen Streuer, mehr so einen großen Zuckerstreuer oder so. Ne? Eine Dusche, Zuversicht.
Für schwere Zeiten die Zuckerstreuer, genau.
Ja, und da sprichst du was ganz Wichtiges an. Also gerade in diesen Zeiten ist es so nötig, all das für sich immer wieder zu aktivieren. Sonst kommt man ganz schön finster drauf. Ne?
Yep.
Ich habe noch eine Frage zu dem Unterschied, wenn wir so dieses positive Selbstloben haben. Es gibt ja diese Kritik, sei nicht so stolz, sei nicht so arrogant, deine Eitelkeit, meine Güte, was denkst du von dir selber? Was ist der Unterschied von dieser stolzen Haltung und der selbstbewussten Haltung, wo ich mich durchaus auch loben kann?
Also ich bin ja eine Verfechterin des Stolz auf sich Seins und warne halt vor Arroganz. Weil Arroganz erzeugt immer Distanz und Kälte. Ich glaube, Maria von Ebner-Eschenbach hat mal gesagt, die Dichterin, Bescheidenheit kann die höchste Form der Arroganz sein. Und das kennst du auch vielleicht von Menschen, viele Frauen machen das, die so sagen, ah ja, ich spreche halt 4 Fremdsprachen, aber das kann ja heute jeder. Und dann stehe ich da und zähle an meinen Fingern ab, wie viele ich spreche. Und deswegen, Arroganz braucht kein Mensch. Arroganz entsteht übrigens oft aus Unsicherheit. Stolz, ja. Ich bin eine Verfechterin des Stolzseins. Und Stolz heißt eben nicht, sich über andere zu erheben. Das ist Arroganz. Sondern Stolzsein heißt, sich selber anzuerkennen, was man geleistet hat im Leben. Und ich empfehle immer gern, so eine Erfolgsliste zu machen. 30 Erfolge aufzuschreiben, die du in deinem Leben hattest. Und da sagen manche Frauen vor allem, boah, so viel habe ich gar nicht erlebt. Und denken sie an kleine Erfolge, Mini-Erfolge. Wie haben sie ihren Mann damals umworben und bekommen? Wo haben sie mal durchgehalten in der schwierigen Situation? Wann sind sie gegangen, als sie gehen mussten? Und dann neben diese Erfolge die Eigenschaften dazu zu schreiben. Also was hat mich da damals befähigt, das zu erreichen? Und da werden vielleicht Begriffe stehen wie Mut oder Gelassenheit, Fleiß meinetwegen oder Intelligenz oder gute Kontakte. Und am Schluss hat man damit eine wunderbare Liste der Eigenschaften, die einen auszeichnen. Und darauf, und da bin ich fest überzeugt, dürfen wir stolz sein. Weil wir haben in unserem Leben schon so viel geschafft. Und das Gute an Stolz ist, Stolz erweckt Nähe und Wärme. Wir mögen das, wenn jemand stolz auf sich ist. Nicht arrogant, also nicht Nase in die Luft und blöd gucken, sondern stolz sein, da können wir uns mitfreuen, wenn so eine Freundin erzählt, was sie erreicht hat, dann spüren wir das in unseren Zellen, wie gut das tut. Und deswegen kann ich nur empfehlen, sei stolz auf dich, zeig das und lass andere teilhaben. Wie heißt es in dem schönen Gedicht von Marianne Williamson? Wenn du deinen Stolz zeigst, so ähnlich, dann gibst du anderen die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Das finde ich so toll.
Mhm, genau. Ja, dass es diese Kombination ist, eine Einladung. Ne? Also Arroganz macht die anderen ja eher klein, ja. Und Stolz kann einen mitnehmen. Das finde ich nochmal, das hast du ganz, ganz wunderbar nochmal so differenziert, weil ich glaube, dass das ganz oft sich vermischt und damit auch eine Bremse ist. Ne? Und das finde ich eine schöne Unterscheidung und eine tolle Einladung, dann mal genauer hinzugucken. Und mit den Sachen, auf die man stolz ist, finde ich auch gut, dass du nochmal gesagt hast, eben auch die kleinen Sachen. Ich habe das Gefühl, dass die meisten denken, man muss erst was wahnsinnig Großes machen und dann darf ich mich erst loben. Das ist, wir leben ja von vielen Kleinigkeiten, die auch, wenn die gut gelaufen sind, dass das toll ist.
Aber hallo. Ich weiß nicht, den ersten, Salzburger Nockerl zu machen, die erste Mal, und die fallen nicht zusammen, das ist ein Erfolg. Oder jemand zu begegnen in der Nachbarschaft, den man eigentlich nicht so schätzt und trotzdem freundlich guten Morgen zu sagen, finde ich, ist ein Erfolg, weil wir tun etwas dafür. Und wir fühlen uns hinterher besser und sagen, ach, war gut so. Ja, ach, was soll ich mich darüber ärgern? Das sind Erfolge.
Das sind Erfolge, das würde ich aber auch so sehen. Ja. Ja, eine eigene Leidenschaft zu entwickeln, über die eigenen Talente zu sprechen, also auch mit einer Freude, das hat ja auch was mit Lust am Spielen zu tun. Und das ist was, was du auch, glaube ich, immer wieder erwähnst, wenn ich das richtig gelesen habe. Und beim Lach-Yoga gibt es eine Übung, die heißt Lobspalier. Das ist eine Übung, die finde ich immer sehr spannend, weil ich auch da immer wieder sehe, wie der Widerstand da ist, dass die einzelnen Teilnehmer sagen, oh, wie, ich soll jetzt sagen, auf was ich stolz bin und ihr lobt mich jetzt alle. Oh Gott, was sage ich denn dann bloß? Und dann gibt es da so spaßige Einladungen, dass man sagt, sag doch einfach, ich bin stolz darauf, dass ich heute eine rosarote Unterhose trage. Also, dass man irgendwie auch was Spaßiges, einfach was Spaßiges sagt, ne? Dass man anfängt, einfach sich auch was auszudenken. Und dann kommt irgendwann auf einmal auch, ja, ich bin stolz drauf, dass ich mich überhaupt getraut habe, hier mal zum Lach-Yoga zu kommen. Oder ich bin stolz drauf, dass ich das sogar jemandem erzähle, dass ich hier gewesen bin. Keine Ahnung, irgendwas. Ja. Und dann, dass dann man durch ein Spalier geht, also links und rechts stehen die anderen Teilnehmer, Teilnehmerinnen und machen dann wie eine Dusche, ne, das Lachen, dass das über einen rieselt. Man nennt es auch Lachdusche, kann man auch so als reine Lachdusche nehmen oder eben in Verbindung mit dem, dass das Lob ausgesprochen wird oder als Variante nicht das Duschen, sondern dass man richtig applaudiert und yeah und oh, ja, ne, schön. Fangemeinde. Ja. Ja. Eine wunderbare Übung.
Ja.
Weil ich denke, ja, das muss man auch trainieren, ne? Dass man es ausspricht, auch wirklich ausspricht, worauf man stolz ist.
Ja. Man hat oft nicht gelernt. Also ich komme aus einer Generation, wir haben die ganz anderen Sprüche mitgekriegt. Sei sittsam und bescheiden, dann kann nicht jeder leiden. Mhm, oder sei wie das Weilchen im Mose, dieser verdammte Spruch in den Poesiealben. Mhm. Und deswegen bin ich auf diesen Buchtitel gekommen, weil dieses Eigenlob stinkt, das kennt jeder. Und ich habe es einfach umgedreht. Mhm. Eigenlob stimmt.
Ganz genau.
Das ist eine Entscheidung. Also das muss, dafür muss man sich wirklich entscheiden, weil es ist nicht eingepflanzt als Grundhaltung ganz oft bei Frauen. Und das heißt, sich verändern, es ausprobieren, spielen, wie du sagst.
Mhm. Ja, und es gibt ja die Antreiber und die Handbremsen. Was treibt uns an und was bremst uns?
Yep. Also ich nenne die Motivatoren zum Beispiel. Und Motivatoren, ja, die geben mir die Kraft, das zu tun, was ich machen will, wobei man dann auch vorher wissen müsste, was man will. Das erlebe ich bei vielen Menschen, dass sie wissen, was sie nicht mehr wollen. Aber das, was sie wollen, ist manchmal gar nicht so klar. Und das finde ich halt im Coaching ganz spannend, wenn man dann auf ja Visionen, nenne es Visionen, ich nenne es lieber Perspektiven kommt.
Genau, das ist nämlich auch das Ding, ne? Dass man oft eher das Negative kennt oder auch die Sprache ist ja oft eher negativ ausgerichtet, als dass man das sagt, was man wirklich will und hinguckt, was will ich denn wirklich? Ne? Mhm. Du hast auch schöne Begriffe in deinem Buch, dass du sagst, wir haben eine Mitgift bekommen und es gibt ein Gegengift. Genau. Das fand ich auch, also ich liebe ja so Wortspiele und das hat mir auch sehr gut gefallen, weil die Mitgift kennt man ja, ne, den Wäscheschrank, ne?
Wäschetruhe, genau.
Wäschetruhe, aber du meinst was anderes, wenn du uns das doch bitte erklärst.
Ja, ich meine diese Botschaften aus der Kindheit, die uns klein gemacht haben. Also ich kenne von vielen Frauen Sprüche wie, du kriegst eh keinen Mann, du hast ein Hintern wie ein Brauereipferd. Halt lieber die Klappe oder lass Erwachsene reden. Was hat mein Vater immer gesagt? Mach mal die Augen zu, dann siehst du, was dir gehört.
Oh.
Und da wusste ich genau gar nichts. Also wir haben eben leider nicht immer so ein tolles Selbstbild mitgebracht, sondern tragen diese Botschaften aus der Kindheit mit uns rum. Und ich arbeite immer mit Menschen daran, diese Mitgift, wie ich sie nenne, da ist das schöne Wort Gift drin, umzuwandeln in ein Gegengift. Also wenn zum Beispiel der Spruch war, halt die Klappe, ist das Gegengift, ich sage, was ich denke. Oder wenn die mitgefahren, stell mal vor, dieser Satz, ist deinen Teller leer? Das ist ja auch in meiner Generation weit verbreitet gewesen, ist das Gegengift, ich schlucke nur, was ich will. Und du merkst da schon, das ist auf ganz viele Bereiche dann anwendbar.
Mhm.
Und so können wir selbst uns lösen von dem alten Gerümpel und uns ja neu aufstellen, weil wir sind erwachsene Menschen. Wir können das. Wir können sagen, bisher habe ich das so und so gemacht und ab heute mache ich es anders. Und das finde ich so faszinierend.
Ja, das ist das Großartige, dass wir wirklich immer, immer die Wahl haben. Ne?
Ja.
Das ist so, so großartig. Ich habe gerade ganz spontan eine Übung entwickelt. Ja, ich habe gerade diese Giftbecher gesehen. Die gibt es ja auch ganz viel in Dramen, ne? Denken wir an Romeo und Julia.
Der Schierlingsbecher,
ja. Genau, welcher Becher geht an mir vorüber, welchen trinke ich? Und wir haben beim Lachyoga auch so Becher, wo wir Lachvitamine trinken oder das Glück trinken. Und jetzt habe ich gerade das Bild gehabt, ich habe einen Becher in der Hand, wo ich mir vorstelle, welche ganzen Mitgiftworte reinfließen.
Ja.
Na, also ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, du hast ja eben schon ganz viele genannt. Und dann nehme ich den, guck mir den an und entscheide mich, nein, ich trinke ihn nicht mehr. Ich habe ihn so oft getrunken, aber jetzt schütte ich ihn lachend über meine Schulter nach hinten. Na?
Genau so.
Das kann man dann noch mehrfach wiederholen, bis man merkt, oh, das ist ganz gut. Und dann nehme ich einen neuen Becher, der wirklich ganz frisch ist, und überlege, was tue ich jetzt an neuen Dingen rein, an Gegengift, an Nährwert, an das, was mich stärkt. Und da entscheide ich mich, das trinke ich mit einem großen Genuss. Und spüre, wie es in mich reinfließt und mich stärkt. Ja, diese Entscheidung, ne?
Ja, das ist eine Entscheidung. Und ich glaube wirklich an Veränderung durch Erkenntnisgewinn. Also wenn mir was klar wird, oder vielleicht ein Zwischensatz, ich werde manchmal gefragt von Leuten, so einfach ist es aber doch nicht. Und ich sage wirklich, doch, es ist so einfach. Wenn wir es einmal erkannt haben, können wir es ändern. Es ist die Erkenntnis, die die Veränderung bringt. Nicht Mut und Tun. Für mich ist der entscheidende Punkt die Erkenntnis.
Mhm. Ja, ich denke auch, der erste Schritt ist, ich will überhaupt was ändern. Manche wollen das ja gar nicht. Wir sagen beim Lachen auch manchmal, manchen passt das Lachen gar nicht in ihren Gram. Ja, na, also man muss es ja auch einladen. Ne? Also das ist ja die erste Sache. Ich will das überhaupt ändern. Dann das überhaupt registrieren, was du sagst. Ne? Und dann brauchen wir auch das Handwerkszeug. Und davon lieferst du ja auch eine ganze Menge auf unterschiedlicher Ebene. Du hast zum Beispiel auch das Wort geprägt, sprachliche Weichspüler oder Schwächeteufelchen. Yeah. Auch das gefällt mir sehr gut, wenn du da auch noch was zu sagen magst.
Gerne. Die hört man gerade bei Frauen. Und diese Weichspüler sind solche Wörter wie eigentlich, ein bisschen, irgendwie. Also da stellt sich eine, ich weiß nicht was, Mathematikerin hin und sagt, ja, ich kenne mich so ein bisschen mit Zahlen aus.
Aha.
Könnte bekloppt werden. Ich habe neulich in einem Seminar aus einer Frau wirklich rausgekloppt, fast, aber nur verbal natürlich, dass sie 9 Patente entwickelt hat. Aber das hätte sie uns nicht erzählt. Sie sagt, ja, ich arbeite in so einer Firma, da in so einer Abteilung. Und plötzlich sagte sie ganz so mit gesenktem Kopf, ja, wir haben so ein paar Patente entwickelt. Und ich frage nach, wer hat die entwickelt? Ja, also ich. Ja. Das ist unglaublich. Und diese Weichmacher nehmen Wirkung weg. Und wenn wir sagen, ich spreche eigentlich ganz gut Englisch, bleibt nichts mehr übrig. Und deswegen, ich bin auch nicht dafür, jetzt irgendwie Starkmacher zu verwenden. Ich spreche außergewöhnlich gut Englisch, das klingt aber nur dämlich. Sondern sagen, was ist? Ich spreche Englisch. Manchmal ist weniger mehr. Ich bin Expertin für Auslandsversandsrecht, egal was es ist. Ich kann wunderbare Kundenbriefe schreiben. Es einfach auszusprechen, was ist, das reicht völlig. Wir müssen nicht immer die große Pauke nehmen. Manchmal ist es ganz schön, große Pauke, bom, bom, bom. Und manchmal reicht es, eine Triangel zu schlagen. Bling. Aber irgendwas sollten wir tun, um zu zeigen, wie kompetent wir sind. Weil das erkennen die anderen nicht an unserer Nasenspitze. Wir müssen darüber reden. Und das habe ich in meinem Leben kapiert.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele denken, sie müssen das von anderen bekommen. Andere müssen sie entdecken. Andere müssen sagen, wie toll man ist. Na, das ist natürlich auch schön, wenn das einem andere sagen. Da haben wir das Thema Lob. Aber das eigene Erkennen, das ist, wie ich mich präsentiere, das ist ja auch ganz wichtig. So wie ich das in dem Gedicht zitiert habe am Anfang, dass wir eben leuchten dürfen, dass wir da keine Angst vor haben brauchen, sondern dass es schön ist. Das ist ja was, was wir uns immer wieder auch selber sagen dürfen.
Ja, ich erkenne zum Beispiel eine unterschiedliche Kommunikation Vorgesetzten gegenüber oder Führungskräften gegenüber. Ich sag mal, es gibt eine männliche und eine weibliche und wir alle wissen, es ist immer gemischt aber mehrheitlich ist es unterschiedlich. Ich behaupte, dass Männer eher eine Erfolgskommunikation pflegen zu ihren Führungskräften. Also die gehen hin und sagen, heute rufe ich den Kunden an, den schnapp ich mir. Gestern der Kunde war super begeistert. Frauen machen das seltener. Ich empfinde, dass das Frauen eher eine Problemkommunikation wählen. Die machen ihre Arbeit ordentlich, sehr ordentlich, fantastisch, aber sie reden nicht darüber. Weißt du, wann die zu ihrem Chef gehen oder zu ihrer Chefin? Wenn sie ein Problem haben.
Mhm.
Und dann gibt es so Bilder in den Köpfen von Vorgesetzten, nicht von allen, aber ich habe gehört, dass es stimmt von vielen. Ah, der Herr Meier ist der Herr Erfolgsmeier und die Frau Müller ist die Frau Problemmüller. Hm. Und neulich hat mir eine Teilnehmerin das bestätigt. Sie sagt, sie weiß jetzt, was ihr Chef gemeint hat, als er gesagt hat, immer wenn ich ihre Nummer im Display sehe, weiß ich, jetzt gibt es ein Problem.
Ah, die Koppelung.
Was für eine schreckliche Wirkung. Hm. Und ich empfehle Frauen einfach mehr Erfolgskommunikation. Und zwar auch wieder ohne Angeberei, so im Vorbeigehen quasi. Wir haben den Auftrag. Und dann denken Frauen, ja wieso, ist doch klar, dafür werde ich ja bezahlt. Nein, es lohnt sich, das einfach mal zu erwähnen zwischendurch. Oder ich habe das geklärt. Wir haben eine Lösung. Sagt es, glaubt nicht, dass die anderen uns beim Arbeiten zuschauen. Das tun die in der Regel nicht, die haben was anderes zu tun. Also dieses Sichtbarwerden von Frauen im Beruf möchte ich sehr, sehr, sehr unterstützen.
Ja, das finde ich auch nochmal spannend. Mit was verbindet man sich selber? Was ist an meinen Namen dann gekoppelt? Mhm. Und was kann ich da selber dran drehen? Finde ich ja ganz spannend.
Ja, genau so ist es.
Und wie du schon sagst, was sowieso gut läuft, das brauche ich doch nicht erwähnen, läuft ja. Ne? Aber das ist, ja, finde ich gerade auch nochmal ganz spannend. Da werde ich auch nochmal drüber nachdenken.
Ja, und es ist im Unternehmen, unsere Chefs, Chefinnen wollen stolz auf uns sein. Mhm. Unsere Kunden wollen stolz auf uns sein. Und für uns als Selbstständige ist es genauso. Mhm. Unsere Kunden wollen stolz auf uns sein. Das heißt, wir müssen auch über Erfolge reden. Mhm. Und nicht so tun, als weiß doch jeder, steht doch auf meiner Website auf der fünften Seite.
Mhm. Mhm. Genau. Ja, und das mit dem Loben, also wir haben jetzt ja gesagt, sich selber loben, andere loben, sich selber damit mehr in Verbindung setzen. Und dann gibt es ja auch noch die Richtung, wie nehme ich Lob überhaupt an?
Ja.
Na, das ist ja oft auch ein Problem. Also sagt man einer Frau, dein Kleid ist schön, dann heißt es schon, naja, schon 5 Jahre alt. Na, also das ist ja oft, was auch sofort wieder gemindert wird. Das ist auch eine ganz interessante Reaktion.
Das ist völlig richtig. Und das ist mir sogar vor ein paar Jahren nochmal selbst wieder passiert. Ich kriegte einen Anruf einer Auftraggeberin und die sagte, oh, Frau Askerom, nach Ihnen die Redner hatten es schwer. Und was sage ich? Ach, wissen Sie, ich bin nicht immer gleich gut und rede und rede. Meine Assistentin guckt mich an und hat mich ans Hirn. Und habe ich gemerkt, boah, ich bin in die alte Falle gefallen. Hm. Anstatt einfach zu sagen, danke, das freut mich. Ja, das war dann vielleicht ein Ansporn für die anderen auch. Also dieses sich selbst klein machen durch Nicht-Annehmen von Lob und von Komplimenten ist eine alte Frauenkrankheit. Hm. Männer stehen da und grinsen und freuen sich. Und wir haben das gelernt, so die sei sittsam und bescheiden. Nee, und wir im Gegenteil. Wir weisen sogar noch auf Fehler hin, wenn wir gelobt werden.
Genau.
Wir sagen dann, haben Sie nicht gesehen, in der 8. Folie war ein Schreibfehler. Und die anderen denken so, hat die noch alle? Aber ich finde es selbst, dass so ein Reflex plötzlich in Kraft tritt. Und den müssen wir ja im Griff haben. Klappe halten, lieber als dann so einen Quatsch zu sagen.
Ja, das haben wir ja auch gut inhaliert in jede Zelle. Ne? Spiel dich nicht in den Vordergrund. Ne? Mhm. Du willst immer Nummer 1 sein. Also das ist ja gerade in der, ja, ich würde schon sagen, dass Frauen das noch mehr mitbekommen haben.
Ja, absolut.
Ja. Und ja, ich glaube, dass das wirklich so von meiner Vorstellung, ich arbeite ja auch mit der traditionellen chinesischen Medizin, ich glaube, dass das wirklich in jede unserer Zellen eingedrungen ist. Und deshalb ist mir das auch bei den Übungen immer so wichtig, wie vor mit dem Salzstreuer, dass auch was dabei ist an Übungen, dass wir uns vorstellen, dass wir es in jede Zelle was Neues kommt. Ob das diese Botschaft ist, ob es das Licht ist, ob es das Lachen ist, weil ich so die Vorstellung habe, dass ich das austauschen müsste. Die alten Botschaften raus und dafür das wunderbar belebende rein.
Du hast vielleicht mitgekriegt, in meinem neuesten Buch geht es um Königin sein, Queen sein. Mhm. Und ich habe mir im Internet so ein paar Kronen bestellt. Die gibt es ja so für Hochzeiten und sowas. Mhm. Also richtig schöne, gute, nicht so Pappe, sondern richtig aus Metall. Und wir hatten gestern Buchtaufe mit meiner Familie, weil ja offiziell gar nichts möglich ist. Jetzt haben wir gesagt, wir feiern das wenigstens.
Sehr
Dann habe ich meine schönste Krone mitgenommen. Und habe jedem von meinen Kindern, Schwiegerkindern, Enkelkindern, die haben einmal diese Krone aufgesetzt und die haben sie fotografiert. Und glaubst du, dass das was gemacht hat bei jedem von uns? Du gehst anders, du stehst anders, wenn du so eine Krone auf dem Kopf hast, fühlst du dich anders. Und das ist das, was du ja sagst, man muss es spüren. Mhm. Und es macht was mit einem und das finde ich so toll. Mhm. Und da ist Symbolik so wichtig, wie du sagst, Streuer, Dusche, Krone.
Ja, ja. Ja, auf also, jeden Fall.
Also als Königin zu fühlen, ist nochmal was anderes, als drüber nachzudenken.
Mhm. Ja, genau. Das ist ein ganz großer Unterschied, über was wir nachdenken oder wo wir wirklich ins Gefühl kommen. Ja. Ne? Ganz wichtig. Ja, mit der Krone, ich glaube, das ist 2 Jahre her, hat mir zum Geburtstag eine Freundin eine Krone mitgebracht. Oh. Ganz simpel, eine zum Aufpusten. Aber das war so schön, als sie mir die strahlend aufgesetzt hat. Und da bin ich die ganze Feier über mit der Krone rumgelaufen.
Glaube ich sofort.
Und das fand ich cool.
Ist auch cool, ja.
Ja, der Kopf, man trägt den doch ganz anders, den Kopf ganz oben, ne? So. Und das, ja, man weiß ja, ne? Motion makes emotion. Also da passiert was, ne? Ob ich den Kopf hängen lasse oder ob ich ihn aufrecht habe.
Absolut. Und mit der Krone musst du ihn aufrecht haben.
Ja.
Sonst runter und fällt runter, ist kaputt, ist doof.
Ja, und der Blick geht nach vorne, man sieht was ganz anderes, man hat einen anderen Radius. Da passiert selbst einfach.
Meine 6-jährige Enkeltochter stand da aufrecht mit dieser relativ schweren Krone auf dem Kopf und hat nur noch gestrahlt.
Herrlich, herrlich. Ja, auch eine schöne Idee, dass die Krone rumgegangen ist, ne? Dass sie gewandert ist.
Hm. Sogar die Männer mussten sie aufsetzen. So naja. Und ich habe Fotos gemacht und zum Verlieben, einer wie der andere, mein Schwiegersohn, mein Sohn, zauberhaft.
Toll. Du hast auch ein weiteres Symbol, ist der Aberbesen.
Ja.
Was machst du mit dem Aberbesen?
Selbst. Ja, den Aberbesen habe ich, glaube ich, vorletztes Jahr erfunden, weil mir aufgefallen ist im Coaching, dass ich nur Abers gekriegt habe. Egal, wo ich nachgefragt habe, wäre das eine Idee? Es gab immer nur Aber. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gucken wir uns das mal genau an. Und dann haben wir alle Abers aufgeschrieben und ich hatte einen Bleistift oben mit so einem kleinen Besen drauf, also mit so Besenhaaren quasi. Mhm. Und dann habe ich den gesucht, der war irgendwo in einer Schublade und habe den rausgezogen und gesagt, das ist jetzt der Aberbesen. Und wir haben also alle Abers aufgeschrieben. Ich bin sehr dafür, die Abers sich anzugucken. Also die nicht einfach wegzustecken und sagen, nein, das darf ich ja nicht denken. Aufschreiben, hinschreiben. Und dann haben wir jedes Aber abgeklopft auf die, soll man sagen, die Realitätsnähe. Weil viele Aber haben wir nur im Kopf, die kennen wir alle, gell? Aber wenn ich das nicht schaffe, aber wenn ich keine Kunden finde, aber wenn das keiner will, aber wenn ich nimm. Und dann haben wir alles abgeklopft. Und vieles war einfach leicht zu streichen. Ja, ich weiß schon, ich muss es ausprobieren, so. Und manche Aber haben Bestand. Also ich finde, wenn jemand nach Australien auswandert, macht es Sinn, dass jemand Englisch spricht. Mhm. Also das Aber ist richtig und wichtig. Und dann haben wir zu den 2 Abers, die, glaube ich, übrig geblieben sind, aufgeschrieben, was muss die Klientin tun, damit dieses Aber sich auflösen kann. Und das war bei einer Sache eine Weiterbildung, bei der anderen war es ein Konzept schreiben. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Wir haben so Wünsche oder Ziele. Nur wenn wir es nicht aufgeschrieben haben und ein Konzept draus gemacht haben, kommen wir nicht weiter. Weil immer, aber ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Ja, wann weiß ich es, wenn ich zumindest mal einen Plan mache? Oder meine Kundenfrage, was halten Sie davon? Bräuchten Sie das? Und deswegen ist dieser Aberbesen inzwischen wirklich weit verbreitet. Wir haben inzwischen in Spanien extra für uns Aberbesen herstellen lassen, wo Aberbesen draufsteht. Und alle, die den mitnehmen, grinsen sich eins. Und das finde ich immer schön.
Ach, herrlich. Das ist ja großartig. Ja, mich hat dieser Aberbesen auch sehr inspiriert, wo ich gedacht habe, da kann man auch eine schöne Lach-Yoga-Übung draus machen. Also wieder vorstellen, dass man diesen Aberbesen in der Hand hat. Und habe gedacht, das kann man dann immer individuell gucken, was den Teilnehmern so einfällt, was da gerade Thema ist. Ich würde jetzt als Beispiel einfach mal sagen, aber ich kann doch gar nicht gut singen. Und dann wischen wir mit dem Aberbesen das lachend weg. Aber ich kann doch überhaupt nichts. Wie soll ich mich denn da einbringen? Ich kann doch gar nichts. Der Aberbesen. Und dann als Verstärkung die Arme nach oben werfen und rufen. Und ich bin in Ordnung so. Was kann man da wieder ausbauen, wie man möchte. Mhm. Und dem möchte ich auch gerne ein Loben anschließen. Es gibt noch 2 andere Formen von Loben, die immer sehr, sehr, sehr gerne angenommen werden. Und die möchte ich dir und den Hörern und Hörerinnen auch einmal vorstellen, dass wir den rechten Arm nach vorne strecken und sagen, wieder, den linken Arm nach vorne strecken, alles, die rechte Hand auf die linke Schulter, richtig, und die linke Hand auf die rechte Schulter gemacht. Also wieder alles richtig gemacht. Rechter Arm, linker Arm nach vorne, rechte Hand auf linke Schulter, linke auf rechte, und dann auf die Schultern klopfen. Ne? Ja. So, also sich mal auf die Schultern klopfen. Wieder alles richtig gemacht und nicht immer, oh Gott, schon wieder alles blöd. Ja. Nein, richtig gemacht. Und dann gibt es eine Form des Lobens, die zweigeteilt ist. Einmal für sich selber loben, einmal für die anderen. Da streckt man den Arm mit erhobenem Daumen rechts nach vorne. Gut. Linke Hand mit erhobenem Daumen nach vorne. Sehr gut. Und dann gehen beide Daumenkuppen auf uns selber zurück und sagen, wunderbar.
Ja, schön.
Gut, sehr gut, wunderbar. Und dann, wenn das für alle gilt, wieder rechter Daumen vor, gut, linker vor, sehr gut. Und dann kann man sich vorstellen, alle Menschen stehen im Kreis und wir drehen die Daumen so im Kreisverlauf und sagen, wunderbar. Na, also für die anderen. Und jetzt schicke ich dir auch noch ein sehr gut, wunderbar. Gut, sehr gut. Und wunderbar geht zu dir hin. Wunderbar.
Danke, ist angekommen.
Ja, schön. Und für die Hörer und Hörerinnen schicke ich auch ein. Gut, sehr gut, wunderbar.
Ehrlich.
Ah, ja, ich liebe dich.
Da fällt mir eine kleine Geschichte ein. Ich habe neulich meinen 9-jährigen Enkel bei mir zu Hause gehabt und ich wollte mit ihm malen, weil du weißt vielleicht, ich habe vor 3 Jahren angefangen zu malen, macht mir total Spaß.
Ja, sehr schön.
Und was sagt der 9-Jährige? Natürlich als allererstes, ich kann gar nicht malen. Und dann sage ich zu ihm, tu ich auch nicht, ich spiele mit Farben.
Ah.
Und von dem Augenblick an war er bereit, mit mir zu malen. Und dann war er zwischendurch so selbstkritisch, so kennen wir ja auch, das habe ich falsch gemalt. Und sage ich, weißt du was, der berühmteste Maler der Welt hat Menschen mit 3 Nasenlöchern gemalt. Sagt er, echt? Und hat fröhlich weitergemacht. Also, ich habe gesagt, wenn das mit den Vorträgen nicht mehr klappt, dann mache ich Mutmalkurse für Kinder.
Großartig, großartig.
Warum sollen die erst 40 werden, weißt du, um was zu verändern? Macht doch Sinn, bei Kindern anzufangen.
Also das ist der allergrößte Sinn. Ne? Das, was wir ja vorhin schon gesagt haben, nicht die ganzen Mitgiftgeschichten, sondern lieber so Starkmachgeschichten. Ne?
Genau.
Super, ganz großartig, das gefällt mir. Welche Rolle spielt für dich Witz, Lachen und Humor?
Die haben mir das Leben gerettet. Wirklich ganz undramatisch oder dramatisch, wie auch immer. Ich war das 4. von 4 Kindern. Meine Eltern waren beide Lehrer und mein Vater war A, streng und B, konnte seine Stimmung sehr schnell umschlagen in Jähzorn.
Oh.
Und ich war ja die Kleinste, das einzige Mädchen. Und ich habe wohl schon als kleines Mädchen es geschafft, manchmal diesen Umschwung zu verhindern, indem ich irgendwie Witzchen gemacht habe. Und dann musste mein Vater lachen und damit war das Schlimmste verhindert. Hm. Und ich glaube, dass das wirklich mich geprägt hat in meiner Kindheit und Jugend, dass ich diesen Humor, diesen Witz, wie soll man sagen, zelebriert habe und verfeinert habe. Und ich glaube, dass ich heute so doch als lustige, humorvolle Rednerin gelte, hat damit zu tun. Weil mit Humor kommst du über Dinge hinweg. Du kannst Situationen entspannen mit Humor, statt sie eskalieren zu lassen. Und für mich ist Humor eine Lebensunterstützung. Ja, so könnte ich sagen. Weil wir haben ja nicht nur tolle Sachen in unserem Leben erlebt. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, mein wundervoller, geistreicher Mann ist dement geworden. Der ist jetzt im Heim seit einem Jahr. Und ohne meinen Humor, glaube ich, wäre ich eingegangen wie eine Primel. Mhm. Also ich habe Menschen hier gehabt, die mich erheitert haben, die mich wieder zum Lachen gebracht haben. Und das kann lebensrettend sein. Also für mich ist Humor mit eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir als Mensch brauchen.
Ja, da sagst du was. Nein, das wusste ich noch nicht. Das berührt mich auch gerade sehr, wenn du das so gerade so sagst. Gerade wo du ja vorhin auch diese schöne Geschichte erzählt hast, wie ihr euch kennengelernt habt. Ja, du sprichst mir da sehr aus der Seele. Da habe ich auch das Gefühl, dass wir da so eine gewisse Seelenverwandtschaft haben. Ich habe das in meinem Leben ja auch so erlebt, genauso wie du sagst, lebensrettend. Ich bin mit einer Mutter groß geworden, die halt ganz früh ihren Mann verloren hat. Ich war ein Jahr alt, als mein Vater gestorben ist. Und dann ist der eine Opa, dann direkt der nächste Opa gestorben. Ich sage immer, ich bin in einem Trauerhaus groß geworden. Ja, und wo man sich dann wundert, wie fröhlich ich bin. Aber genau das ist eben die Geschichte, dass ich denke, meine Mutter sagte immer, du warst mein Sonnenschein. Und da bin ich einfach froh, dass ich da was in die Wiege gelegt bekommen habe, was mich, glaube ich, auch gerettet hat. Und das habe ich dann nach und nach bearbeitet und immer mal erkannt, was da auch drinne steckt. Und daraus ist dann ja mein Buch entstanden, Lachen trotz und alledem. Darf ich lachen, wenn ich traurig bin? Weil das ist mir halt auch was, was mir sehr am Herzen liegt, eben genau diese Spannbreite zu schildern, wie sehr das uns allen helfen kann in allen Lebenslagen.
Ja, Lachen ist die Verbindung zum Leben. Ja. Und was du gerade gesagt hast, hat bei mir ein Bild erzeugt, und zwar von so Leichenschmaus, wie man das nennt.
Ja.
Also es ist jemand Liebes gestorben, Leute stehen am Grab, weinen, sind total traurig. Dann geht man hinterher noch in eine Gastwirtschaft und da gibt es dann die berühmten Schnittchen und Kaffee und irgendwann auch ein Schnäpsal. Und wie langsam die Trauernden durch Lachen wieder ins Leben zurückkehren. Dann erzählen sie sich lustige Geschichten über die Verstorbenen und freuen sich, dass sie sich wiedergefunden, wiedergesehen haben. Und Humor hilft, wieder ins Leben zurückzukehren. Das ist mir durch deine Worte gerade nochmal ganz klar geworden.
Ja, also das Beispiel finde ich auch sehr schön, was du da gerade sagst, weil das ist mir auch bei einem dieser Kaffeekränzchen nach einer Beerdigung einmal so deutlich geworden, weil ich gemerkt habe, ich kann gar nicht direkt ins Auto und wegfahren. Ich würde nur fahren. Ich bin noch so sehr mit all dem beschäftigt, was da gerade ist. Und dann habe ich so genau diesen Wandel gemerkt, was du gerade beschreibst. Erst ist leise, ganz flüsternde, das Traurige, das Schwere. Und dann hast du immer mehr da ein Lachen gehört und da und die Leute wurden lebendiger, haben auch die Plätze gewechselt. Ja. Und ich gemerkt habe, ja, jetzt tauchen wir alle wieder auf, weil wir leben ja weiter. Es geht ja weiter. Und diese Verbindung zu schaffen, den Verstorbenen nicht zu vergessen, über ihn zu reden, die Geschichten mitzunehmen und dann wieder weiter ins Leben zu gehen.
Ja.
Ja. Und da, ja, Lachen, Witz und Humor hilft da ganz großartig.
Absolut, ja.
Ja, schön. Ja, danke für das, was du da erzählst. Ja, wir kommen so langsam ans Ende von unserer Folge. Ich würde dich bitten, du hast schon ganz viele tolle Sachen gesagt, trotzdem möchte ich dich noch bitten zu sagen, was ist noch deine Botschaft, die du gerne noch den Hörern und Hörerinnen gerne mitgeben möchtest?
Da fällt mir spontan eine Passage aus meinem neuen Buch ein. Da schreibe ich über das falsche Lachen. Du kennst vielleicht auch dieses falsche Lachen von Frauen. Mit dem falschen Lachen übertönen sie negative Gefühle. Also da hat eine Frau erlebt, dass ein Kollege ihr die Idee geklaut hat oder sie hat die versprochene Gehaltserhöhung doch nicht bekommen. Und das erzählen manche Frauen dann mit diesem falschen Lachen. Stell dir vor, dann hat er einfach meine Idee geklaut. Und da sage ich Vorsicht. Also dämpfe nicht deine Wut, deinen Zorn mit diesem falschen Lachen. Echtes Lachen ist befreiend. Das falsche Lachen dämpft dich. Also du kannst diesen Zorn nicht ausleben und deswegen lachst du so komisch. Und da empfehle ich wirklich, die Wut zu spüren. Und wenn du wütend auf jemanden bist, dann darfst du dem das auch sagen. Ich habe vorletzte Woche gerade einen Kollegen ein bisschen angegangen, weil der in seinem ganzen einstündigen Vortrag nicht einmal über Frauen geredet hat. Es ging um Helden. Es gab also nur männliche Helden. Und ich war hinterher so wütend, ich habe geheult vor Wut. Und habe den angefahren. Und der war so erschrocken, der hat gleich mitgeheult. Und er sagt, aber das habe ich doch nicht extra gemacht. Und er sagt, das kann alles sein. Aber du hast mich so wütend gemacht. Und den hat diese Wut so erschrocken. Und das wird uns Frauen ja auch eingeredet. Du darfst nicht zornig sein, du darfst nicht wütend sein. Und meine Erfahrung ist, wenn du diese Gefühle dämpfst du deine positiven Gefühle auch so. Begeisterung, Freude. Und es gibt nichts Schöneres, finde ich, und deswegen finde ich deine Arbeit so zauberhaft. Eine Frau, die laut herauslacht, ehrlich, offen. Und da empfehle ich Frauen auch, lacht so laut ihr wollt. Dämpft euch da nicht. Seid albern. Zeigt eure Fröhlichkeit. Ach, und dann sagt vielleicht mancher, mein Gott, jetzt hat sich aber aufgeführt. Wurscht. Also ich habe als Kind noch gelernt, sei damenhaft. Und ich finde, Schluss mit damenhaft.
Genau.
Leg dich aus, lache.
Ja, mein Motto, lebe dein Lachen.
Ja, schön, genau.
Ja, super. Das hast du nochmal ganz toll zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Und auch nochmal gut, dass du das mit der Wut angesprochen hast, weil das ist ja was ganz oft so vermutet wird, wenn ich vom Lachen und Lachyoga erzähle, dass man jetzt nur noch lachend und das am besten laut brüllend und gar nur noch so durch die Gegend rennt. Sag ich, nein, darum geht es gar nicht. Ja. Es geht darum, dass es eben auch gelebt wird, wie du eben schon sagst. Das ist ja oft verboten, verpönt. Und dass man das wieder neu nutzt, und zwar in allen möglichen Lebenslagen, dass man da sich nicht schämt, wenn das da ist, sondern es ist einfach da, ne? Ein Ausdruck von Lebendigkeit.
Absolut, ja.
Ja, wir haben schon jetzt ein paar Mal von deinem neuen Buch gehört. Magst du gerade noch den Titel sagen und kurz erschildern, was uns da drin erwartet? Weil ich finde, das hat einen ganz spannenden Titel, sehr mutig.
Ein sehr spannender Titel. Ich war vorgestern beim SWR, ein Interview gemacht, und der Moderator sagte, also ich traue mich nicht, diesen Titel auszusprechen, bitte sagen Sie ihn.
Ach, klasse. Und
ich habe da kein Problem. Das Buch heißt nämlich Queen of Fucking Everything. Und das heißt, du bist wirklich die Königin von allem. Und da geht es darum, wie wir souverän königlich leben können.
Ja, das sind doch Aussichten. Sollte man doch mal lesen, ne?
Das ist ja witzig auch noch dazu. Man kann viel lachen.
Ja, super. Freue ich mich schon aufs Lesen. Wenn man von dir was noch weiter hören möchte, wo findet man dich? Sag doch bitte nochmal deine Kontaktdaten.
Ja, also meine Website heißt www.askodom.de, ganz einfach. Man findet mich aber auch auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing. Also wenn jemand Kontakt aufnehmen will oder gucken, was ich alles so mache, freue ich mich herzlich gern.
Ja, das ist doch schön. Und du hast ein großes, großes Angebot. Und auch bei YouTube und sonst wo lohnt es sich, dich wirklich auch anzuschauen, weil die Hörer und Hörerinnen haben dich jetzt ja nur gehört. Und das Sehen, das finde ich auch ganz großartig.
Viele Filme.
Liebe Sabine, ich möchte so gerne mit dir nochmal zusammen herzhaft lachen. Du hast eben schon gesagt, es ist so schön, wenn Frauen auch, ne, also nicht nur Frauen, aber wir jetzt auch nochmal zusammen richtig herzhaft lachen. Darf ich dich dazu einladen?
Gerne.
Dann lass uns mal loslegen. Ah, schön. Ja, ich danke dir ganz, ganz, ganz von Herzen für dieses wunderbare Gespräch und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht mit dir.
Ja, schön, das freut mich. Ja, ich fand es auch ganz wunderbar, das ist toll.
Okay,
schön. Bis dann.
Ja. Servus, danke, tschüss. Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.